Ich begrüße ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio. Vom Zimmertheater kommen Sie, Sandra Schumacher und Johannes Hoflehner. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, hallo, guten Morgen.
Am Ziel, darum geht es. Das ist die Premiere, die heutige, Freitag, 20. Oktober im Zimmertheater. Am Ziel von Thomas Bernhard mit dem Gastregisseur Johannes Hoflehner. Wie bist du hier ans Zimmertheater gekommen?
Ich habe ein Theater in Wien oder in der Nähe von Wien in Schwechat geleitet, über 16 Jahre lang, und so hat sich eine Zusammenarbeit mit dem Zimmertheater über ein paar Jahre ergeben, hauptsächlich über Gastspieleinladungen und Austausch. Und ja, und so hat sich dann auch die Möglichkeit ergeben, dass ich hier einen Thomas Bernhard inszenieren kann.
Was hattest du für ein Bild, für eine Vision vom Zimmertheater?
Also das Zimmertheater hat auch in Österreich einen sehr guten Ruf in der Szene. Wir haben auch immer wieder von den Uraufführungen oder von den spannenden Inszenierungen des Zimmertheaters gehört und gelesen. Ja, und so haben wir eben auch versucht, das Zimmertheater zu uns einzuladen, um einfach ein gutes Programm zu machen.
Und was ist aus deinem Theater geworden?
Mein Theater nach 16 Jahren war auch mal Zeit für einen Wechsel, und ich habe es an eine Nachfolgerin übergeben, und ja, läuft gut weiter.
Und du machst jetzt, tingelst als freier Regisseur durch die Lande?
Ich habe mir jetzt mal eine Auszeit von einem Jahr gegönnt, und genau nach einem Jahr hat die Probenzeit für dieses Stück begonnen. Ja, also besser kann man gar nicht planen.
Das Sabbatjahr war wichtig auch aus dem künstlerischen quasi?
Also es war eigentlich aus verschiedensten Gründen notwendig, vor allem aus persönlichen Gründen, weil in Österreich hat sich die Bürokratie dermaßen verschlimmert, dass wir in den letzten Jahren, ich war Intendant und war auch gleichzeitig kaufmännischer Direktor, und das war dann nicht mehr unter einen Hut zu bringen, und ich habe mich einfach da ausgepowert und habe gesagt, also so kann ich einfach nicht mehr weiterarbeiten. Und habe dann die Notbremse gezogen für mich und gesagt, ich muss einfach ein Jahr lang jetzt wirklich mal auf mich schauen und auf meine Lebensfreude, dass sie wieder zurückkehrt.
Was hast du da alles gemacht?
Ich bin viel gereist. Also ich habe zwei Ziele mit meiner Frau zusammen, die wir gerne anpeilen. Das eine ist Frankreich und das andere ist etwas weiter weg, das ist Ostafrika. Und das haben wir beides gemacht, wobei wir Ostafrika ein bisschen mit Schwerpunkt belegt haben, sodass ich doch eine längere Zeit da mit meiner Frau herumgereist bin. Und wir haben dort auch ein Projekt, wo wir ein Schulprojekt unterstützen, beziehungsweise Kinder und Familien unterstützen, damit die Kinder in die Schule gehen können. Weil ich finde, dass Bildung gerade in dieser Welt dort noch unterrepräsentiert ist. Und da muss man alles tun, um die Menschen zu unterstützen, dass sie zu Bildung kommen.
Wo warst du da überall?
Das ist in Uganda, also dieses Projekt ist in Uganda und im Südwesten. Also es geht einfach darum, dass die Leute, also wir sammeln zwar ein bisschen Spenden, aber im Grunde genommen geht es darum, dass die Menschen selbstständig etwas tun können. Dazu ist natürlich ein Know-how nötig. Wir unterstützen sozusagen Coaches vor Ort, die zum Beispiel Unternehmensgründungen begleiten oder eben so Farming-Projekte begleiten. Und das ist natürlich toll, weil die dann einfach auf eigenen Beinen stehen können und ihre Familie ernähren können und die Schulgelder zahlen können. Es ist ja nicht so wie bei uns hier, dass vieles frei ist. Dort muss man ja für alles zahlen. Ja.
Und nebenher noch ein Schultheaterprojekt war da nicht drin?
Also sind wir mal froh, dass es mal so weit kommt, dass die Kinder einfach einmal in die Schule gehen können. Und natürlich gibt es Schulkunstprojekte, also vor allem wird da bildende Kunst und Tanz sehr stark gefördert. Also Tanzen ist dort natürlich eine ganz tolle Sache.
Aber du hast jetzt ein Jahr lang nichts mit dem Theater zu tun gehabt, oder hast du denn doch noch irgendwelche Links oder gehst selber mal dann?
Naja,
als Besucher?
Ja, also als Besucher schon, aber ich habe da auch sehr stark ausgesucht. Also ich bin da nicht in alles gegangen, wo ich schon gewusst habe, also das muss ich mir jetzt nicht geben, sondern ich habe mir das genommen, wo ich Freude hatte. War auch öfters in Tübingen, muss ich dazu sagen, und habe mir Produktionen vom Zimmertheater angesehen, die mir immer Freude gemacht haben, weil auch das Schauspielteam ja so großartig ist und die Stücke einfach spannend. Und ja, bin auch ein bisschen am Überlegen, wie es mit mir weitergehen wird. Ne? Also freier Regisseur, das ist zwar schön, aber ich habe auch so viele andere Nebeninteressen, die immer dichter werden, immer größer werden. Also vielleicht wird es auch mal noch eine zweite Schiene geben.
Die noch nicht spruchreif ist.
Die zum Beispiel eben heißt, mehr Hilfe für Afrika oder in diese Richtung. Also dass man eben dort auch ein größeres Projekt aufzieht. Ich meine, es muss jetzt nicht gleich ein Operndorf wie Schlingensief sein. Dazu habe ich wahrscheinlich auch nicht die Mittel, aber ja, man könnte in der Richtung weiterarbeiten.
Das könnte auch ein berufliches Standbein werden. Ja.
Ja.
Und wenn du jetzt ein paar Mal hier in Tübingen warst, schon Zimmertheaterproduktionen angeguckt hast, hast du dir da auch Inspiration dann geholt für deine eigene Arbeit hier? Oder?
Naja, natürlich beobachtet man die Schauspieler, weil man ja weiß, man wird dann mit ihnen zusammenarbeiten und das ist ja beglückend. Also dieses Ensemble hat ja eine Qualität, das für ein kleines Theater sensationell ist. Also ich bewundere Axel Krause, den Intendanten, da immer sehr und auch das Team, wie sie immer zu diesem guten Team kommen, die ja einige Leute sind ja dort schon sehr lang beschäftigt und es kommen halt dann neue dazu. Also sie sind da immer auf einer höchsten Qualitätsebene gelandet.
Sandra, wie lief es bei dir von der dramaturgischen Seite her? Wie hast du dich auf diese Produktion vorbereitet? Mit dem Wissen kommt ein Gastregisseur, mit dem du noch nicht zusammengearbeitet hast.
Naja, eigentlich ganz klassisch. Also Axel Krause, unser Intendant, hat gesagt, dass er eben gerne den Johannes mal einladen würde, weil er, wie gesagt, mehrmals in Schwechat war, auf Gastspielen und ja, ihn dann sehr schätzen gelernt hat. Und ich glaube, Johannes hat sogar das Stück am Ziel vorgeschlagen. Und dann haben wir das alle gelesen im Team und fanden das ein großartiges Stück. Allein vom Text her und eben auch für Nicole Schneider, unsere eine Schauspielerin, die ja eigentlich den größten Part darin spielt. Und damit war das erstmal gekauft. Und dann, ja, man liest den Text, dann haben Johannes und ich mal telefoniert, er hat mir erzählt, was er damit vorhat, also auf welche Art er das gerne inszenieren möchte. Dann überlegt man sich, wie man das doch sehr umfangreiche Stück doch noch ein bisschen zusammenkürzt, damit es nicht ganz so lang ist. Und dann fängt man an zu proben.
Warum hast du am Ziel ausgewählt?
Ich gestehe, dass ich ein unglaublich großer Fan von Nicole Schneider bin. Und wir haben Stücke gesucht, in denen einfach eine tolle Rolle für Nicole Schneider vorhanden ist. Und ich habe ein paar Stücke vorgeschlagen, also nicht wahnsinnig viele, es waren 3 Stücke und Thomas Bernhard ist es dann geworden.
Eine größtmögliche Ausbreitungsfläche für die Schauspielerin.
So ist es, genau.
Ja. Am Ziel, worum geht's? Bringt uns mal kurz auf den Stand.
Also eigentlich ist es eine Familiengeschichte im Groben. Es gibt die Mutter und die Tochter, die bei uns nicht alterslos sind, aber eher noch jünger. Es gibt Inszenierungen, da sind die beiden mit sehr viel älteren Schauspielerinnen besetzt. Und die beiden haben sich in ihrem Leben eingerichtet. Also sie leben schon jahrzehntelang zusammen, immer die gleiche Art, immer gleiche Abläufe und sie fahren jedes Jahr nach Katwijk ans Meer in ihr Sommerhaus. Und dieses Mal ist es eben etwas anders und zwar waren sie im Theater, haben ein Stück gesehen von einem jungen Dramatiker, das sie beide beeindruckt hat und den hat die Mutter eingeladen, sie doch zu begleiten und der kommt dann dazu. Das ist mal so eine Veränderung in der Routine und da wird es dann auch nochmal spannend.
Und ja, was reizt dich an dem Stück? Was sind die Qualitäten?
Also ich sehe dieses Stück als eine innere Biografie von Thomas Bernhard. Alle diese Figuren sind Thomas Bernhard. Also auch wenn man es am ersten Blick nicht erwartet. Natürlich erwartet man, dass der Schriftsteller vielleicht das Porträt des Dichters als junger Schriftsteller ist, also eine Art Selbstporträt. Aber wie es auch im Stück heißt, alle sprechen aus einem und alle sprechen wie der Dichter selbst. Also ich glaube, Thomas Bernhard hat in dieses Stück schon eine Gebrauchsanweisung oder eine Poetik zu diesem Stück hineingelegt. Die Mutter hat zum Beispiel auch viele biografische Gemeinsamkeiten mit Thomas Bernhard. Vielleicht hat er deswegen dieses Stück auch in Holland angesetzt, weil er ja ursprünglich in Holland geboren wurde. Also nicht ursprünglich, er wurde in Holland geboren, obwohl er eigentlich Salzburger Abstammung ist. Und ja, da gibt es ganz, auch die Tochter hat natürlich viele Momente der Demütigung und der Traumatisierung, die Thomas Bernhard als junger Mensch erlebt hat. Und ich glaube, er hat auf diese Weise, auf eine sehr poetische Art, seine eigene Biografie verarbeitet. Auf eine heimliche Art, die man da auf diese Weise entschlüsseln kann.
Mutter, Tochter und dann noch der Poet, ja. Alles ist er, spricht er.
Alles spricht aus ihm, ja.
Wahnsinn. Und ja, was sind das für Personen, für Figuren? Was spricht da alles raus? Kann man die Charaktere ein bisschen nochmal herausstellen? Was sind das für Menschen?
Ja, die Mutter ist auf jeden Fall eine ganz narzisstische, dominante Mutter, die versucht, alles unter ihre Macht zu bringen. Die Tochter ist natürlich in diesem Bannkreis fast gefangen. Also sie ist es natürlich, aber sie versucht vielleicht den einen oder anderen Ausweg zu finden. In unserer Inszenierung macht sie das auf eine sehr konsequente Weise, die ich jetzt aber nicht interpretieren möchte, sondern das ist Aufgabe des Zuschauers. Der Dichter ist natürlich auch ein sehr leidenschaftlicher, anarchistischer Dichter, der ein guter Widerpart zu der Mutter sein könnte. Wir vermuten auch, dass die Mutter ihn deswegen in ihr Sommerhaus eingeladen hat, um einen Widerpart im eigenen Haus zu haben und auch zu sehen, ob sie den auch noch klein kriegen kann. Der Dichter selber hat natürlich auch ein Interesse an der Tochter, also könnte auch da etwas sein. Die Tochter könnte natürlich auch mit dem Schriftsteller vielleicht aus dem Bannkreis der Mutter entfliehen, aber das bleibt alles offen und es bleibt auch so, dass diese Dynamik immer wieder oszilliert zwischen der Macht, die die Mutter ausspielt, aber auch teilweise hat die Tochter mal Überhand und oder Oberhand und der Dichter natürlich auch. Also es ist ein Kräfteverhältnis zwischen drei sehr, sehr unterschiedlichen Personen. Und das Spannende an dem Stück, das an sich handlungsarm ist, ist doch eine hohe Dramatik, die im Inneren der Figuren und zwischen den Figuren sich abspielt.
Handlungsarm deswegen, weil die im Prinzip nur in der Hütte sind.
So ist es, ja. Also es passiert jetzt äußerlich nicht das große Ereignis, sondern die Ereignisse finden in den Personen selber statt und zwischen ihnen. Und ich muss gestehen, ich habe Bernhard einmal schon in einer Kurzfassung mit kurzen Stücken inszeniert. Ich sage, da ist eine genauso starke Dramatik drinnen wie bei Shakespeare.
Die Routine spielt aber auch eine große Rolle. Also so zumindest wie es jetzt hier auch beschrieben ist, dass alles wie immer ist. Und trotzdem sehen sie sehen sich nach Routine, aber sie sehen sich auch nach Veränderung, die Figuren.
Genau.
Ist es so?
Und da könnte eben der Schriftsteller ein Katalysator sein.
Um sie da rauszuholen.
Um sie da rauszuholen, um eine neue Dynamik anzustiften. Aber es ist eben ein Machtkampf, der sich da entwickelt.
Aber auch die Macht der Gewohnheit spricht auch immer wieder.
Ja, das ist natürlich auch ein Stücktitel von Thomas Bernhard. Die Macht der Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit ist in gewisser Weise übermächtig, aber sie wird reflektiert und dadurch wird sie auch überwindbar.
Da rauszukommen, ist es, merkt man dann auch, die haben sich irgendwie auch über? Ist es so eine Zwangsgemeinschaft, Mutter und Tochter?
Ja, klassische Hassliebe auch natürlich. Ne? Also man kann ohne einander nicht, aber miteinander auch nicht. Ne? Aber es gibt immer wieder so Zeichen, dass es gehen könnte und es bricht dann wieder auseinander.
Und gibt es da dann natürlich Lösungen, gibt es viele Möglichkeiten, aber diese Wendungen, dieses Oberwasser wieder zurück, dieses ja, Ping-Pong-mäßige auch, wie...
Ja, wie? Also wir bieten jetzt keine eindeutige Auflösung nach Hollywood-Manier, sondern wir überlassen da vieles dem Besucher, dem Zuschauer.
Aber mit welchen Methoden sich quasi die Figuren dann mit den anderen messen auch oder wieder zurückkommen? So, ne? Das ist die Sprache natürlich,
klar. Die Sprache, die Philosophie, die... ja, die Auseinandersetzung mit dem Abgrund im Grunde. Also alle Figuren stehen immer wieder am Rande des Abgrunds und wissen, sie könnten eigentlich auch den Schritt in den Abgrund hinein machen, aber sie machen ihn dann letztendlich nicht oder noch nicht.
Was hieße das, Abgrund, dann?
Ja, das hieße die totale Auflösung, der Tod, das Nichts.
Ne? Sich umzubringen oder die anderen umzubringen?
Ich würde sagen, alles umzubringen. Also es geht wirklich um diesen radikalen Akt, eine endgültige Antwort auf die existenziellen Fragen zu finden. Und die endgültige Antwort ist im Grunde immer der Tod, nach Thomas Bernhard. Und Thomas Bernhard war ja immer mit dem Tod konfrontiert, von frühester Kindheit an. Und er hat ja auch als Kind schon Selbstmordgedanken gehabt und in seiner Verzweiflung. Und ich meine, ich habe es jetzt erst gelesen, am 21. Oktober, also morgen vor 41 Jahren, also 1976, flog er von London nach Wien. Und die Maschine hatte einen Triebwerksschaden in der Luft. Und sie wussten nicht, ob sie noch lebend runterkommen. Und in Schwechat ist der Pilot also noch sicher gelandet. Ja. Also selbst mit diesen Herausforderungen hat sich Thomas Bernhard im Tod auseinandersetzen müssen. Nicht nur mit seinen Krankheiten. Nicht? Er hat ja mehrere Lungenkrankheiten gehabt. Und... war immer wieder, also er lag ja schon auch im Sterbezimmer als Jugendlicher. Der Tod war für ihn immer ganz nah.
Und dann aber auch als Triebfeder für die kreative Kraft?
Absolut, und das ist das Bewundernswerte, nicht? Ein Mensch, der so viel Demütigung in seiner Kindheit, so viele Traumen erleben musste, dass der nicht gebrochen aufgegeben hat, sondern diese Kreativität, diesen Gedankenreichtum, diese Philosophie entwickelt hat. Also das ringt einem wirklich höchste Hochachtung ab.
Hat er das alles jemanden dann auch so kundgetan? Ist das alles dann überliefert?
Also es ist natürlich überliefert, sehr vieles in Geschichten über ihn, mit ihm. Er galt ja als eigenbrötlerisch, aber als umgänglich. Also er konnte beides sein. Nicht? Und wenn aber dann in der Gesellschaft irgendetwas gegen seinen Willen oder gegen den Strich ging, dann sprang er auf und rannte wutentbrannt weg. Einmal gibt es sogar eine Anekdote, dass er so schnell weggegangen ist im Winter, dass er gar nicht mehr die Schuhe angezogen hat, sondern in Socken geflüchtet ist ins Freie und nach Hause. Und er war natürlich ein ganz eigenartiger Mensch, aber er galt eben auch als sehr humorvoll, er konnte ja ganze Runden alleine unterhalten. Er hat sicher auch gut verbergen können, seine Wunden.
Und er hatte ja auch Erfolg schon zu Lebzeiten. Das hat ihn da auch ein bisschen versöhnt dann? Oder
ich weiß nicht, ob es ihn versöhnt hat, aber es hat ihm sicherlich viel gebracht, um dann auch so gegen das, was er gehasst hat, groß aufzutreten. Nicht? Und das waren vor allem die katholischen und nationalsozialistischen Wurzeln, die in Österreich eben lange Zeit noch sehr virulent waren und immer noch natürlich vorhanden sind.
Wie bist du rangegangen? Wie hast du deine eigene Version des Stücks gemacht? Wie seid ihr auch da zusammen im Team unterwegs gewesen? Sandra, du hast schon gesagt, mit Kürzungen ist dann immer ganz wichtig. Wie schwer war das, die durchzusetzen gegenüber Johannes?
Ach, das war nicht besonders schwer. Ich meine, man tauscht sich aus. Dann natürlich hat jeder andere Präferenzen, andere Schwerpunkte, auf die er guckt. Und dann sucht man einen Konsens. Was man dazu noch sagen muss, also Nicole Schneider hat ja auch letztes Jahr schon bei uns einen Bernhard gemacht, hat sich da sehr eingearbeitet und hatte auch viele Anmerkungen, auch gute Anregungen und hat da auch durchaus viel an der Fassung mitgestaltet.
Dass Schauspieler quasi schon mit Ideen auch kommen?
Ja, das ist fantastisch. Also ich bin an sich als Regisseur nicht einer, der mit einem fixen Konzept kommt, das unabänderlich exekutiert werden muss, sondern ich arbeite gerne mit dem Team und lasse die Ideen und die Themen von dem gesamten Team gerne in die Arbeit einfließen. Weil ich mir nicht anmaße, dass ich alles weiß, dass ich alles verstehe und auch alles bedenken kann. Also ich liebe den Reichtum der Theaterarbeit, weil wir einfach da in einem Team arbeiten können und wir uns gegenseitig bereichern können. Ich bringe etwas ein, ich mache Vorschläge, die werden dann diskutiert oder werden umgesetzt oder einfach dann Alternative vorgeschlagen oder es wird weiterentwickelt. Also da ich liebe diese Gemeinschaftsarbeit.
Und wie war deine Ursprungsidee, deine Anfangsvision?
Naja, die Anfangsvision ist schon die, die ich auch schon gesagt habe, dass dieses Stück eine innere Biografie von Thomas Bernhard ist, verteilt auf alle Figuren. Und wir haben am Anfang auch sehr viel uns Biografisches von Bernhard angesehen, Videos, Biografien. Er hat ja selbst eine Autobiografie geschrieben, die zwar weitgehend den Tatsachen entspricht, aber natürlich auch vieles auch poetisch überhöht ist oder auch verändert worden ist. Und das war eigentlich der Ansatz. Dieses Stück hat natürlich auch politische, gesellschaftskritische Dimensionen, die wir auch natürlich beachten. Aber der Grundansatz war mal sozusagen Bernhard kennenzulernen als Mensch und als Denker. Und und da haben alle ja einfach auch ihre Ideen mit einbringen können.
Was kam davon, Nicole Schneider, wenn ihr das jetzt gerade schon als Beispiel auch gegeben habt, die da auch drin ist im Thema oder drin war?
Ja, es kam wahnsinnig viel von ihr, weil sie natürlich als Mutter mit dieser Rolle das Stück zusammenhält. Und da hat sie ganz persönliche Zugangslinien zu dem Text gefunden, die aus ihrer Rolle heraus auch gut verständlich sind und das Ganze auch sehr gut unterstützen. Also zum Beispiel, dass sie einfach dieses drängende Fragen nach dem ursprünglichen Sinn des Lebens oder des ursprünglichen der Existenz, woher kommt sie, woher stammt sie, das sind natürlich Fragen, die sich Bernhard auch immer gestellt hat und da hat sie eben diese Linie für sich noch verstärkt, auch durch Texte, die wir ursprünglich gar nicht im Text haben, also im Textbuch haben wollten, aber die hat sie dann mit sehr, sehr guten Argumenten halt dann eingebracht. Ja, es war jetzt nicht Unmengen, aber es waren wesentliche Gedanken, die sie dann noch beigesteuert hat.
Dass eure Streichfassung sozusagen nochmal torpediert wurde?
Nein, es gibt kein Torpedieren in dem Sinn, sondern ich sehe das so, dass das einfach die Bereicherung ist. Nicht? Ich sehe das Ganze natürlich aus der Perspektive des Regisseurs. Sandra sieht es aus der Perspektive der Dramaturgin. Jeder hat seine Perspektive und die Summe dieser vielen Sichtweisen, ja, ergibt dann eigentlich dann erst den Reichtum eines Theaterabends. Und ich sehe eben Bernhard schon auch als einen klassischen Dichter, also wie einen Shakespeare zum Beispiel. Er ist aber noch nicht so weit von uns entfernt, dass man jetzt eingreifen muss und ihn modernisieren muss. Ja? Diese Gedanken, die sind alle noch ziemlich frisch und natürlich auch ungelöst. Und das Personal, das eben da vorkommt, diese Unternehmerswitwe und die Tochter und der Schriftsteller, die sind auch nicht so weit von uns entfernt, dass wir da jetzt noch Erklärungsschritte in der Interpretation hineinlegen müssen.
Aber es ist offensichtlich ein riesiger Text, wenn ihr sagt, man muss streichen.
Ja, dann also Originalspielzeit wäre wahrscheinlich so 3,5 Stunden.
Kann man heute niemand zumuten mehr.
Ja, also ich glaube, das war schon zu Uraufführungszeiten relativ lang. Ich habe vor ein paar Jahren in Wien eine Aufführung in der Josefstadt gesehen, die war auch über 3 Stunden, mit tollen Schauspielern auch, aber es war generell die Kritik zu lange. Also so ist es. Wir leben halt in einer anderen Zeit und es ist auch nicht notwendig, Shakespeare heute auf 6 Stunden zu spielen, sondern man kann ihn auch in 3 Stunden abhandeln.
Ja, aber das ist eben diese immer wieder die eigene Strichfassung, wo setzt man an, worauf kann man verzichten? Was waren da eure Argumente oder eure Vorschläge auch?
Ja, in erster Linie ging es um eine Verdichtung, nicht? Also, dass wir vielleicht ein paar Wiederholungen rausgenommen haben oder ein paar so Seitenthemen, die jetzt nicht so wesentlich, wir haben es ja beide auch erlebt, es war wirklich schwer, das zu kürzen, weil so viel Tolles da drinnen steht in dem Stück. Ja. Also manches Mal hat man es einfacher beim Streichen, weil man denkt, ja, okay, das ist jetzt sozusagen ein bisschen banal oder auf das kann man leicht verzichten. Aber es war eigentlich kein Strich wirklich leichtfertig gemacht.
Auch bei Bernhard, zwar sind es alles Wiederholungen, das merkt man auch, aber es ist dann eben nicht genau wiederholt, sodass man dann doch, ach, das ist schon eine schöne Formulierung, es wäre schon schön drin zu behalten und dann tut man sich immer schwerer und immer schwerer. Ich glaube, was uns auch wichtig war, das relativ zeitlos zu halten. Natürlich weiß man, wann das Stück gespielt wurde, aber wir haben versucht, da Hinweise auf die Zeit oder auch auf die Zeit, die vergangen ist oder den Altersunterschied zwischen Mutter und Tochter, das rauszustreichen, um das einfach heutiger zu halten oder eben frei zur Interpretation für den Zuschauer.
Wenn ich da raushöre, auch dass man so ein bisschen Fan ist vom Thomas Bernhard, fällt es dann noch schwerer, dann quasi zu verzichten auf seine Kill Your Darlings, so nach dem Motto.
Ja, auch, genau. Ja, so ist es. Also Bernhard habe ich, seit ich selbstständig lesen und denken konnte, immer gern gemocht, und als Wiener hat man auch mit diesen Österreich-Beschimpfungen schon seinen Spaß auch gehabt, die natürlich pointiert formuliert waren und großartig waren, und natürlich auch diese Reaktionen, die dann bei diesen heuchlerischen Politikern, sage ich mal, angekommen sind, und auch die Reaktionen darauf, das war natürlich großes Theater, ja, also Realsatire. Ja.
Haben die da sich nicht nehmen lassen und ordentlich aus Kanonen zurückgeschossen?
Sie sind wirklich in die Falle immer wieder gegangen, und ein Teil seiner Berühmtheit in Österreich war natürlich das, dass alle über ihn gesprochen haben. Ja.
Aber es war ihm auch ernst, es war ihm ein Anliegen auch.
Ja.
Der Hass kam nicht von ungefähr.
Der Hass war erlebt. Er war ja in einem nationalsozialistischen Kinderheim, das dann mehr oder weniger nahtlos in ein katholisches Kinderheim umgewandelt worden ist. Also er hat sich davon befreit und hat eben auch dagegen geschossen.
Was zeichnet denn seine Sprache aus? Du vergleichst ihn mit Shakespeare, ne? Sagst, redest von pointierten Formulierungen. Was ist so besonders an Thomas Bernhard?
Ja, es ist einerseits seine Musikalität, die enorm ist, die Sprache, also das war auch beim Streichen das Problem, dass es nicht nur gute Formulierungen waren, sondern es hat auch einen gewissen Rhythmus, und wenn man da etwas rausnimmt, fehlt dann rhythmisch auch etwas. Also das ist da, und er war auch ein großer Sprachkreateur, würde ich sagen. Also es gibt viele Begriffe, die heute im Alltag gebraucht werden, zumindest in Österreich, wie zum Beispiel der Begriff Lebensmensch, ja, den hat Thomas Bernhard geprägt. Ja. Oder ich glaube auch, dass der Begriff Theatermacher, also zumindest in Österreich, nicht so gang und gäbe war, wie er nach dem Stück Der Theatermacher dann verwendet worden ist.
Also er hat vieles geprägt und war schöpferisch, und er hat sich...
Ja, also er hat sich ja wirklich mit wesentlichen Fragen unseres Lebens auseinandergesetzt. Jetzt nicht mit dem Alltag, also er war kein Alltagsbeschreiber, sondern er war einfach ein Beschreiber von Seelenzuständen und vor allem von Denkprozessen.
Wenn es jetzt so viel Text ist und ein Rhythmus, eine Musikalität da ist, wie gehst du dann als Regisseur, wie willst du dann deine Schauspieler quasi inszenieren oder die eben welche Akteure oder Aktionen sollen da dann auch stattfinden?
Also ich denke, dass die Sprache mal grundsätzlich von Bernhard so stark ist, dass es schon diesen Rhythmus, wenn man sich auf das einlässt, dann kommt man in gewisser Weise schon auf diese Sprache. Natürlich kann man das dann noch interpretieren, indem man einfach manche Dinge übertreibt, manche reduziert, manche bösartiger anlegt. Ja, das entwickle ich gemeinsam mit den Schauspielern und höre auch gerne auf ihre Vorschläge, weil sie sprechen das ja dann am Abend, sie spielen das und das muss überzeugend sein.
Kann man das Spiel da auch zurücknehmen dann, wenn die Sprache eben so im Vordergrund steht?
Ja, also dadurch, dass ja auch wenig Handlung jetzt in dem Stück vorkommt, ist die Sprache das Ereignis und das, was in der Sprache stattfindet, also diese Machtspiele, die Unterdrückung, die Demütigungen, aber auch die Übertreibungen, die grotesken Beschimpfungen, die auch stattfinden. Ja. Und ich bin auch froh, dass dieses Stück jetzt gar nicht so viel Österreich-Bezug hat. Es gibt einen kleinen Österreich-Pointe am Schluss, aber sonst ist es ein wirklich allgemeines Stück, das so universell ist, dass man da gar nicht jetzt auf diese österreichische Komponente zurückgreifen muss.
Kann in jeder Familie vorkommen, sozusagen.
Ja, ich hoffe nicht, aber könnte natürlich. Ja.
Wie habt ihr die Ausstattung, Bühnenbild gehalten? Was ist da noch drumherum zu sehen?
Also Bühnenbild ist relativ einfach. Es gibt zwei Räume. Das eine spielt in der Villa der Gusswerksbesitzerin. Der zweite Teil spielt in Kattwig am Meer in dem Sommerhaus. Und es gibt eigentlich nur wenige Versatzstücke und auch da ist der Fokus auf die Schauspieler und auf die Interaktion zwischen ihnen gelegt.
Kaum Requisiten, auch Kostüme?
Ja, also Requisiten ist doch relativ viel, weil die Tochter packt während des Stücks den Koffer und das ist ein großer Koffer und es wird auch davon gesprochen, dass wir immer so viele Stücke mitnehmen, so viel Kleidung mitnehmen und das ist doch dann relativ viel geworden. Nicht? Aber auf der Bühne selbst ist nicht so viel da.
Was nimmt sie denn alles mit?
ich würde sagen, den ganzen Wäscheschrank, den sie in der Villa haben, den nehmen sie mit aufs Meer.
Und der ist dann auch im Zimmertheater?
Der halbe Fundus ist jetzt im Stück verbaut, ja. Ja. Zu den Kostümen, die hat die Sarah Wolters gestaltet. Die sind auch, also sollen die Figur unterstützen. Zum Beispiel, wie gesagt, die Gusswerksbesitzerin ist natürlich, hat eine andere Position, eine andere Stellung als die Tochter oder der Schriftsteller und das sollte durch die Kostüme einfach unterstützt werden, um die Figur beschreiben zu können, sage ich jetzt mal so.
Das heißt, was kann man sich darunter vorstellen?
Na, es ist jetzt nicht ausfallend bunt schrill, sondern so könnten die Leute auch heute auf der Straße rumlaufen in der gewissen Szene.
Was ist das eigentlich für der Poet, was ist das für ein Theaterstück, was die zwei Ladies gesehen haben, was sie so fasziniert hat? Weil das macht man ja auch nicht unbedingt so mal eben Schauspieler zum Urlaub einladen, Regisseur zum Urlaub einladen.
Also das Stück heißt Rette sich, wer kann. Und viel, also es wird nicht genau beschrieben, um was es ging, aber der Inhalt war wohl ja auch, es ging auch um Abgründe, um menschliche Abgründe und die Mutter wirft ihm auch vor, dass ja alles eigentlich Dreck ist, was er da geschrieben hat, was die Schauspieler zeigen, aber irgendwie scheint es sie dann doch berührt zu haben und weiterhin zu beschäftigen.
Rette sich, wer kann.
Rette sich, wer kann,
genau. Auch wieder nochmal so ein Subtext, Subtitel am Ziel. Rettung gibt es nicht oder gibt es die?
Rette sich, wer kann und keiner überlebt, ne?
Genau, der Captain geht von Bord. Thomas Bernhard hat die Österreicher beschimpft. Wie sieht es bei dir aus mit dem Selbsthass oder der Wiener Beschimpfung?
Also hat natürlich eine ganz große Tradition. Die geht eigentlich fast zurück bis Abraham a Sancta Clara. geht dann über Nestroy, Karl Kraus, auch Horvath, eben bis zu Thomas Bernhard, Georg Kreisler und auch über Helmut Kaltinger natürlich. Bis heute gibt es mir zwar weniger, aber es gab noch den Werner Schwab und ja, also es, momentan fällt mir kein Zeitgenosse ein, der so scharf gegen die Wiener oder gegen Österreich agiert. Vielleicht noch Elfriede Jelinek aus ihrem Münchner Exil. Es ist ein Umbruch, findet ja in Europa generell statt und ich glaube, wir kämpfen jetzt nicht nur in Österreich mit diesen Tendenzen, sondern das ist ja in der gesamten westlichen Welt zu erleben, dass die Populisten auf eine sehr simple Weise offensichtlich da Zuspruch bekommen und wir haben es ja jetzt auch in Österreich gerade letzten Sonntag wieder erlebt, dass auch hier wir nicht mehr davon wieder gefeit sind, sondern dass das alles weiterlebt. Und ich glaube, Thomas Bernhard, wenn er noch leben würde, würde da große Worte und große Tiraden entwerfen gegen diese Haltungen, gegen diese Heuchelei, die da in Österreich oder überhaupt in diesen politischen Bereichen stattfindet.
Hat da die momentane Kultur des Theater eine Antwort drauf oder eine entsprechende oder eine angemessene Reaktion? Wie beobachtest du das?
Also ich bemerke eine zunehmende Hilflosigkeit, dass nämlich die diese Tiraden oder diese Beschimpfungen oder diese ganz auch vielleicht nicht nur pauschalen, sondern auch die ziseliertesten und differenzierteren Kritiken eigentlich nur dort ankommen, wo sie ja schon sind, also diese berühmte Blase. Und wenn ich in Wien so in meiner Runde sitze, wir sagen oft, die sozialdemokratische Bildungspolitik der letzten 40 Jahre hat eigentlich nicht viel gebracht, ja.
Also Hilflosigkeit aller Orten und was ist deine Antwort, eine Antwort? Was ist deine persönliche Reaktion
dann? Meine persönliche Reaktion ist Bildung. Wir müssen einfach in Bildung investieren und da ist natürlich Theater ein Teil davon, aber der Hauptteil muss natürlich in den Familien, in den Schulen, in den Bildungsstätten stattfinden. Und da fehlt mir im Grunde genommen ein wirklich zündendes Konzept von der Politik, wo ich manches Mal ja auch den Verdacht habe, das wird ja gar nicht so gewünscht. Also ein zu gebildetes Volk wäre vielleicht nicht ganz so leicht zu manipulieren oder zu regieren. Und da hätte natürlich Theater eine ganz große Aufgabe in der Aufklärung. Also wobei ich jetzt nicht so ein Fan bin, dass das Theater wieder zu einer moralischen Anstalt im klassischen Sinne wird, oder aber es sollte einfach immer wieder ein Stachel sein, um nachzudenken, um etwas zu hinterfragen, um etwas auch, ja, um zu irritieren und zu neuen kreativen Lösungen anzuregen.
Welche Auswirkungen könnte die Wahl jetzt auch auf den Kulturbereich haben?
Das ist noch völlig offen, weil es überhaupt keine Kulturprogramme kommuniziert gegeben hat. Keine einzige Partei hat sich wirklich ernsthaft mit Kultur auseinandergesetzt. Das war noch in den 80er und 90er Jahren ganz anders, aber jetzt in unserem jetzigen Jahrhundert hat sich Kulturpolitik eigentlich verabschiedet, zumindest in Österreich.
Was denkst du vom designierten Kanzler, Jung, dynamisch, ja, rechts?
Er hat jetzt mal den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden. Also ob er wirklich Kanzler wird, das ist zwar sehr wahrscheinlich, aber kann ja auch noch anders kommen, wie wir es ja schon vor ein paar Jahren auch einmal erlebt haben, dass der Drittplatzierte dann Kanzler geworden ist. Naja, stehen wir jetzt wieder vor einer Periode, wo eigentlich die Wählerinnen und Wähler, die diese Parteien zu einem Gewinn verholfen haben, à la longue die Verlierer sein werden. Also ich denke, es wird wieder ein böses Erwachen geben, wie wir das schon vor 9 Jahren, 10 Jahren hatten. Und dann wird man halt wieder jahrelang Skandale aufarbeiten und schauen, dass diese Entscheidungen, die die Politiker treffen, die ja nicht sozusagen auf 2, 3 Jahre hingerichtet sind, sondern das geht ja dann gleich in Jahrzehnte. Also wir arbeiten uns jetzt an den Fehlern ab, die die Bildungspolitik in den späten 90er Jahren gemacht haben. Also das merken wir jetzt erst. Wir haben es natürlich schon geahnt, was da für Fehler passiert sind. Und wir zum Beispiel, dass wir jetzt einen extremen Wissenschaftler- und Ärztemangel haben werden in absehbarer Zeit.
Und ihr habt ja schon länger die Erfahrung eben mit den Blauen, so wie bei uns die AfD, ist die FPÖ bei euch ja irgendwie schon extrem etabliert bei stabilen 30% und jetzt auch mit dem Strache, der wirklich eine Neonazi-Vergangenheit hat. Also ja. Das ist ja auch, kommt ja immer wieder Sachen hoch.
Also ich war perplex, als ich die Wahlplakate gesehen habe, noch vor meiner Abreise nach Tübingen, da stand drauf, die soziale Heimatpartei. Also was ist das anderes als auf übersetzt Nationalsozialismus? Ne? Also, es macht mich sprachlos. Leider. Man müsste das wirklich viel mehr thematisieren, aber es tut niemand, ne? Und es tun wenige.
Was ist deine Konsequenz für dich? Bleibst du, denken da Leute auch ans Auswandern oder so? So wie die Amis nach Trump und
also
auch keine Lösung.
Ne? Es ist erstens mal keine Lösung und zweitens, solange jetzt nicht der Rassismus so überhand nimmt, dass jetzt wirklich Menschen getötet werden, kann man sicher noch aktiv Widerstand leisten. Und ich halte eher es so, dass ich den Widerstand wirklich in einem kleinen Bereich halte. Also ich rede eben mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, von denen ich weiß, dass sie eigentlich Wähler sind, die diese Parteien wählen, dass ich mich mit denen auseinandersetze und ihnen versuche zu erklären, was sie da eigentlich machen und versuche ihnen die Zusammenhänge klar zu machen. Also ich mache sozusagen Erwachsenenbildung im Kleinen, in persönlichen Kleingruppen und hoffe, dass andere vielleicht auch so agieren, weil es hat überhaupt keinen Sinn, wenn man jetzt auf Facebook postet, das und das, weil das lesen ohnehin nur die Freunde, die das wissen. Ja? Man muss eigentlich aus dieser Blase raus und man muss die Menschen ansprechen, die für diese Verführung, ich nenne es mal so, empfänglich sind.
Wie kann uns Thomas Bernhard dabei helfen?
Im Hintergrund sicher. Und vielleicht auch manches Mal aus dem Jenseits ein paar Gedanken schicken und ein paar Beschimpfungen oder Verwünschungen.
Was für einen Blick hast du auf Österreich und die Situation nach der Wahl?
Also ich habe natürlich jetzt, dadurch, dass Johannes da war, mehr mitbekommen als sonst, einfach weil er persönlich betroffen ist. Aber ja, wie er schon sagt, es ist ja nicht auf Deutschland oder auf Österreich beschränkt, dieser Ruck nach rechts. Das ist ja in fast allen europäischen Ländern gerade der Fall. Und man kann den Kopf schütteln und weiß aber nicht wirklich, was tun.
Johannes, wie lange bist du noch in Tübingen? Heute Abend Premiere und dann?
Sonntag geht's zurück. Aber ich werde sicher wieder kommen und auch mal die Vorstellung besuchen. Natürlich auch das Team wiedersehen wollen, weil es war jetzt eine gute Zeit, eine sehr intensive und spannende, interessante Arbeitszeit, die ich sicher nicht missen möchte.
Bist du angespannt vor der Premiere?
Im zunehmenden Alter seltsamerweise nicht mehr, weil ich auch weiß, ab der Generalprobe kann der Regisseur gar nichts mehr machen, also er muss loslassen können und ich verwende diesen Tag hier immer als eine Übung im Loslassen. Gelingt mal mehr, mal weniger, aber bei so einem tollen Team, das ich hier habe, gelingt es mir wahrscheinlich heute Abend besser.
Gibt es irgendwelche Rituale, die du von der Premiere nochmal jetzt
machst? Ja, aber die verrate ich jetzt nicht, weil sie auch eine Überraschung für das Team sind.
Somit sage ich vielen Dank, dass ihr hier wart. Am Ziel, Premiere 20. Oktober. Freitag und dann nochmal am Samstag eine Aufführung und natürlich auch dann noch weiter im November. 31. Oktober, 1. November, 8., 9., 16., 17. November am Ziel im Zimmertheater. Danke an euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Sehr gerne.